Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort der Heiligen Schrift für diesen Sonntag steht geschrieben in den Klageliedern Jeremias im 3. Kapitel. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben. Herr, nun öffne unsere Herzen für dein Wort und lass den Samen deines Wortes auf guten Boden fallen und reiche Frucht tragen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, für die Predigt heute Morgen habe ich die Überschrift gewählt: Gottes Barmherzigkeit für angefochtene Menschen. Und ich möchte das gemeinsam mit Ihnen und euch in drei Schritten bedenken. Ein erster: Gottes Volk geht auf Abwegen und darin Götzendienst statt Gottesdienst und der Weg in den Zerbruch. Ein zweiter Schritt: Gottes Gericht und Gottes Barmherzigkeit und schließlich Umkehr von falschen Wegen zum richtigen Weg. Zunächst also Gottes Volk auf Abwegen. Diese von Jeremia überlieferten Klagelieder haben eine Vorgeschichte. Was Jeremia hier mitteilt, das lässt sich ohne diese Vorgeschichte gar nicht verstehen. Und deswegen hier ein erster Punkt: Götzendienst statt Gottesdienst. Gott hat sein Volk erwählt. Er hat ihm Segen zugesprochen, seine Gegenwart. Ja, er hat großartige Verheißungen seinem Volk mitgegeben. Und dann sehen wir Gottes Volk, wie es aus der Sklaverei in Ägypten befreit wird. Durch ein Wunder ziehen sie durchs Schilfsmeer und kommen am Berg Sinai an. Und dann soll Mose Gottes Gebote vom Berg Sinai in Empfang nehmen. Und dann zieht sich die Rückkehr des Mose hin. Wo bleibt er denn? Fragen sich die Leute. Kommt er überhaupt wieder? Fragen die anderen. Und dem ungeduldigen Volk macht Aaron einen folgenschweren Vorschlag. Gebt mir euer Gold, ich will euch ein goldenes Stierbild gießen. Und tatsächlich, die Menschen geben ihm ihr Gold. Dann tanzen sie um das goldene Kalb und rufen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Was für ein Hohn! Dieses Volk hat doch Gottes Wunder erlebt. Aber anstatt diesem Gott zu dienen, verspottet und verhöhnt es diesen lebendigen Gott durch Götzendienst. Und dann kommt Mose mit den 10 Geboten vom Berg Sinai. Das erste und wichtigste Gebot lautet: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er lässt sich nicht von Götzen ersetzen, die wir Menschen bauen und basteln. Dieses Gebot kommt zu Menschen, die sich mit ihrem Herzen, ihren Worten und ihren Taten von Gott abgewendet haben und ihn jetzt verhöhnen und verspotten. Jetzt reden wir über die Menschen damals, aber es ist nicht nur ein Problem der Menschen damals, dieser Götzendienst. Götzendienst ist im Kern das, was die Bibel Sünde nennt. Menschen kehren sich ja auch heute vom lebendigen Gott ab. Sie hängen ihr Herz an vergängliche Dinge oder Lebewesen. Dann wird das Auto, das Haustier oder auch ein wichtiger Mensch zu Gott zum Götzen. Eben wurde schon mal Luther zitiert. Auch hier ist Luther hilfreich. Er hat einmal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und woran hänge ich denn mein Herz? Worauf vertraust du? Worauf verlässt du dich? Ist es der lebendige Gott oder irgendein vermeintlicher Ersatz? Ein zweites kommt hinzu, der Weg in den Zerbruch. Schauen wir einmal in die Königsgeschichte Israels und Judas. Wer die Geschichte der Könige einfach mal so am Stück liest, wird schnell ernüchtert. Ja, es gibt einige militärische Erfolge, es gibt wirtschaftliche Höhenflüge, da geht es dem Volk richtig gut. Aber welcher König ist nach Gottes Herzen? Welchem Gott dient das Volk? Nur wenige Könige fragen nach Gottes Willen. Und bei dem Volk ist es oft nicht anders. Das Problem ist gar nicht so sehr, dass die Menschen nicht mehr opfern und beten. Aber sie dienen eben nicht nur dem lebendigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie dienen auch zusätzlich anderen fremden Göttern. Immer nach dem Motto, je mehr Götter, desto besser. Etwas mehr kann ja nicht schaden. Und dann zeigt sich, die Menschen sind mit ihrem Herzen und ihren Worten und auch ihren Taten nicht mehr beim lebendigen Gott. Vielleicht haben sie es gar nicht gemerkt, als sie Götzendienst betrieben, aber sie sind abgefallen vom einzigen wahren Gott. Diesen Menschen, die Götzen dienen, die aber doch von Gott erwählt sind zu seinem Volk, sendet Gott Propheten. Und diese Propheten begleiten Könige und Volk. Ihre wichtigste Aufgabe ist nun, sie rufen die Leiter und das Volk zur Umkehr auf. Kehrt um zum lebendigen Gott. Es geht also um echte, um tatkräftige Reue und Buße. Und das Gute ist, es gibt tatsächlich auch immer wieder Aufbrüche. Es gibt Erweckungen, es gibt Umkehr zum lebendigen Gott. So zum Beispiel unter dem König Josia. Da wird Gottes Gesetz aufgefunden und der König zerreißt seine Kleider. Er weiß, wenn das stimmt, was da steht, und es ist ja Gott, der da spricht, also muss es stimmen, dann sind wir alle verloren. Und da hilft nur eins, Umkehr um 180 Grad. Der König kehrt um und das Volk kehrt auch um. Sie gehen gegen die Götzen vor und dann dienen sie dem wahren, lebendigen Gott. Und jetzt könnte man meinen, wunderbar, eine echte Umkehr, aber es bleibt ja nicht einfach so. Irgendwann kommen Menschen wieder dazu, auch die Könige, und dienen wieder den Götzen. Und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Unter Jeremia ist das Maß voll. Gottes Zorn trifft nun das Volk. Und sein Zorn, das ist seine Antwort auf die Sünde des Menschen, auch auf den Götzendienst. Wenn die Bibel von Gottes Zorn redet, dann meint sie Gottes Gericht. Es ist der Vollzug seiner Strafe, die er schon lange zuvor angekündigt hat und die jetzt eintrifft. Dieses Gericht trifft den König, auch das ganze Volk, ja sogar dem Tempel. Wir sind im Jahr 587, 586 vor Christus. Jerusalem wird erobert, der Tempel wird zerstört. Viele werden getötet, die Lebenden werden in Gefangenschaft geführt. Und da ist doch auch ein geistlicher Zerbruch. Irgendwie hatte man doch immer gehofft, Wir sind doch erwählt. Wir haben Gottes Verheißungen. Uns wird schon nichts passieren. Und nun hat Gott seine Zusagen widerrufen? Steht Gott noch zu seinem Wort? Oder trifft das Volk jetzt ein maßloses, zerstörerisches Gericht Gottes? Ist das jetzt das endgültige Ende? Hat Gott genug von diesem treulosen Volk? Hier nehmen wir den zweiten Schritt. Gottes Gericht und Gottes Barmherzigkeit. Mitten in dieses Gericht, aber auch schon in diese spürbaren Auswirkungen, die sichtbar werden, ja in die dramatischen Fragen nach dem Warum und Wozu eigentlich, da mitten hinein sprechen die Klagelieder Jeremias und auch unser Predigtabschnitt heute Morgen. Es sind Klagelieder von Menschen, die so hart getroffen sind, dass sie ganz neu fragen müssen, wo steht Gott eigentlich? Ist er unser Feind? Wird er uns vernichten? Und wo stehen wir? Was ist unser Ziel? Was ist unsere Perspektive? Wo ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht? Diese Menschen haben schwerste Not erfahren. Es wird drastisch geschildert. Wenn Sie die Klagelieder Jeremias lesen, dann treffen Sie auf Schritt und Tritt darauf. Wer die Klagelieder liest, sieht eben, dass viele gestorben sind. Andere haben nur überlebt, indem sie zu Kannibalen geworden sind. Und wer diese Klagelieder liest, sieht sich auch an furchtbarste Lebensschicksale erinnert, wie sie Menschen in schwerster Not etwa im Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Mehr noch. Gott ist bei alledem nicht irgendwo anders. Gott schaut nicht weg. Die ganze furchtbare Wirklichkeit ist auf Gott bezogen. An anderer Stelle, da sagt der Beter, er fühlt sich wie eine Zielscheibe. Und wer da zielt, ist nicht irgendwer, sondern Gott. Der Beter sieht sich durch Raubtiere bedroht, doch der Löwe, der ihm nach dem Leben trachtet, ist Gott. Bei solchen Gotteserfahrungen hat Martin Luther von der schrecklichen Verborgenheit Gottes geredet. Ja, es gibt ein Handeln Gottes, das wir unter irdischen Bedingungen nicht verstehen oder erklären können. Luther rät dann seinen Lesern, flieh von dem verborgenen Gott hin zu dem offenbaren Gott im leidenden Jesus Christus am Kreuz. Schau auf ihn, der zu deinem Heil den schwersten Zerbruch und das tiefste Leid erduldete, um dich zu erlösen und von deiner Schuld zu befreien. Hier in den Klageliedern sehen wir beides. Es gibt ein gerechtes Gericht Gottes, aber es gibt auch ein Erbarmen Gottes. Gott rührt das Leid, ihn bekümmert der Zerbruch und das Elend seines Volkes. Auch wenn es sich für die Menschen noch nicht so anfühlen mag, Gottes Erbarmen, seine freundliche Zuwendung ist nicht am Ende. Sie hat kein Limit, kein Verfallsdatum. Der Zorn Gottes hat seine Barmherzigkeit nicht ausgelöscht. Gottes Zuwendung erneuert sich. Seine Treue, seine Zusagen sind immer noch da, sie sind noch gültig. Beides erfahren die Übriggebliebenen, auch wenn es für sie so aussieht, dass sie gerade nur noch Gottes Zorn und Gottes Gericht erfahren. Diesem erdrückenden Gericht setzen die Klagelieder ein dreifaches Gut entgegen. Man entdeckt es nicht unbedingt an der deutschen Übersetzung, aber wenn man in den hebräischen Text schaut, dann steht dreimal Tov. Vers 25, 26 und 27 beginnen mit dem kleinen Wort Tov und das heißt übersetzt gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer oder was ist denn hier gut? Vers 25 sagt, gut ist der Herr. Das sagt er denen, die da sicher schon ins Zweifeln gekommen sind, dass Gott gut ist. Ihr Leid, die schweren Wege haben auch ihren Glauben in tiefste Anfechtung gebracht. Gott ist gut. Verlass dich darauf. Sein Wesen ist Güte. Und das zeigt sich in seiner Zuwendung selbst noch im Gericht. Manchmal muss die Güte Gottes auch gegen die Erfahrung, auch gegen den Augenschein erglaubt und erbetet werden. Aber wenn wir darüber reden, wer gut ist, dann ist Gott immer der Erste und der Entscheidende. Kein Mensch gehört in diese Position. Gott ist gut. Er macht den Anfang. Er ist die Grundlage für alles, was gut sein heißt. Das zweite Gut lesen wir in Vers 26. Gut ist es, geduldig zu sein und auf Gottes Hilfe zu harren und zu hoffen. Jetzt ist also von uns Menschen die Rede. Und doch wieder von Gott. Gut ist es, den Blick von sich selbst wegzuwenden und auf Gott zu schauen. Nicht unsere Möglichkeiten, sondern Gottes Möglichkeiten sind entscheidend. Gut ist es deshalb, sich ganz und gar mit Herz und Verstand, mit Haut und Haaren, mit Hab und Gut, mit allem, was du hast und was du bist, auf Gott zu schauen, auf ihn zu setzen, ihm allein zu vertrauen. Jeremia sagt das auch zu Menschen, die sich die ganze Zeit nicht nur auf Götzen, sondern auch auf mächtige Menschen verlassen haben. Ihnen gibt er zu verstehen, schaut nicht auf die Menschen, sie werden euch enttäuschen. Schaut auf Gott, wartet auf ihn, bleibt dran, auch dann, wenn sich scheinbar gar nichts tut. Setze auf Gott, denn allein auf ihn ist Verlass. Und nun das dritte Gut. Gut, da sind jetzt die jungen Leute gemeint, die neue Generation. Und wer ist denn hier gut? Ist es die unbeschwerte, sorglose Jugend? Vielleicht mag es auf den ersten Blick scheinen, es sei hier ein zynischer Wunsch, das Joch in der Jugend zu tragen. Das heißt ja nichts anderes, als wer schon in der Jugend lernt, mit schweren Erfahrungen im Glauben umzugehen, kann davon eben in guter Weise für den weiteren Lebensweg geprägt werden. Das ist ein ernster, ein wichtiger Wunsch. Und auch das geht wieder nicht automatisch. Schweres führt uns in eine Krise, auch junge Menschen. Das stellt uns vor die Frage, behalte ich den Weg bei? Geht's so weiter? Oder muss ich umkehren? Und deswegen ein letzter Schritt. Umkehr von falschen Wegen zum richtigen Weg. Warum bleiben Menschen eigentlich auf falschen Wegen? Vielleicht auch deshalb, weil es so einfach ist, den einmal eingeschlagenen Weg einfach weiterzugehen. Dabei wäre es doch gar nicht so schwer, das Richtige zu tun, nämlich umzukehren. Stattdessen lesen wir in den Klageliedern, die Menschen meckern und maulen über alles Mögliche. Und dann sagt Jeremia hier, sie sollten über ihre eigene Sünde schimpfen. Und sie sollten die Konsequenzen ziehen, die Meckernde ja sonst auch gerne fordern, nämlich, dass sich etwas ändert. Wenn ich über meine eigene Sünde schimpfe, dann muss ich bei mir etwas ändern. Dann muss ich umkehren. Wir haben gerade tiefe Einsichten in Gottes Wesen gesehen. Es gibt auch eine wesentliche Einsicht in unser Wesen als Menschen. So als wenn ein Mensch zu Gott sagt, Gott, wir haben gesündigt. Wir waren nicht bereit zur Umkehr. Wir haben einfach weiter gesündigt. Und deswegen kam dein Gericht über uns. Das ist dieses geistliche Prinzip. Ohne Umkehr bleiben wir unter Gottes Gericht. Und dann kommt am Ende dieses Abschnitts die klare Aufforderung, wir wollen uns selbst prüfen im Lichte der Gebote Gottes. Wo wir Sünde in unserem Leben entdecken, da lasst uns umkehren. Der Theologe Julius Schniewendt hat einmal von der Freude der Buße gesprochen. Buße hat auch etwas zu tun mit der Trauer über falsche Wege. Aber Buße schafft eben auch Erleichterung. Die Lasten der Sünde kommen unter das Kreuz Jesu. Und sie bleiben dort, denn sie sind vergeben. Die Freude der Buße und der Bekehrung ist die Freude darüber, Vergebung zu erlangen. Und zur Freude der Buße gehört auch ein echter Neuanfang, eine zweite Chance, eine Ausrichtung auf Gott und Gottes großes Fest in der himmlischen Heimat. Es gibt kein besseres, kein lohnenderes Ziel. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.